Der Predigttext für diesen Sonntag steht in diesem Jahr im Markus-Evangelium Kapitel 3. Dort heißt es: Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Amen. Liebe Gemeinde, Blut ist dicker als Wasser, sagen wir ärgerlich oder achselzuckend, wenn wieder einmal eine einflussreiche Person einem Verwandten, einen gut bezahlten, aber nicht sehr zeitraubenden Job zugeschanzt hat. Das soll ja gelegentlich passieren. Wenn bei der Vergabe von Aufträgen in Wirtschaft und Politik sich familiäre Bande als stärker erweisen als faire und transparente Regeln für die Vergabe von Aufträgen, dann seufzen wir empört oder resignierend: Naja, Blut ist offensichtlich dicker als Wasser. Im Fernsehen gibt es eine Sendereihe, die diese These zu bestätigen scheint. In ihr werden Menschen gesucht, die sich, sei es aus Schuld, sei es durch Schicksal, aus den Augen verloren, auseinandergerissen wurden. Und da ist es dann beeindruckend und anrührend mitzuerleben, wie Menschen nach erfolgreicher Suche, nach Jahrzehnten der Trennung, einander überglücklich und vor Freude weinend zum ersten Mal wieder in die Arme fallen. Menschen, die sich eigentlich gar nicht wirklich kennen, die kaum eine gemeinsame Geschichte haben. Aber es reicht offensichtlich aus, zu wissen: Das ist meine Mutter, das ist mein Bruder. Und nun scheint alles gut zu sein. Zugegeben, ob ich mit jemandem genetisch verwandt bin, das ist ja eigentlich eine ziemlich abstrakte Angelegenheit. Beweisen kann das nur der Molekularbiologe unter dem Mikroskop. Aber das, allein das Bewusstsein, die Überzeugung, die Gewissheit, das ist meine Mutter, das ist mein Bruder, hat eine erstaunliche Kraft. Selbst in unseren Tagen scheinen Blutsbande überraschend stark zu sein. In dem Buch, aus dem Herr Dr. Witte eben das Evangelium vorgelesen hat, stehen für diesen Sonntag eine Reihe weiterer Texte. Und zu diesen weiteren Texten gehört die Geschichte von Kain und Abel. Ziemlich am Anfang der Bibel. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Das ist eine andere Konstellation. Kain und Abel sind Brüder, sie sind sich ganz nah, die sind blutsverwandt miteinander. Aber das scheint keine Garantie für Zusammenhalt und Harmonie zu sein. Es schützt nicht davor, in einen tödlichen Konflikt zu geraten. Im Gegenteil, aus zwei Brüdern, die doch zusammengehören, werden ein Opfer und ein Täter, beide Blut verschmiert. Das gemeinsame Blut, das familiäre Band verbindet sie nicht. Der eine vergießt das Blut des anderen. Und dessen Blut, so heißt es in der Geschichte von Kain und Abel, schreit zum Himmel, sodass Gott im Himmel es hört. Wie kann denn das geschehen, dass Menschen, die miteinander verwandt sind, in einen solchen Konflikt geraten? Die Brüder sind unterschiedlich. Der eine ist ein sesshafter Bauer, der andere ein mit seinen Herden umherziehender Hirte. Unterschiedliche Lebenswelten bringen unterschiedliche Sichtweisen mit sich. Sie vergleichen sich. Und es geschieht, was bei Vergleichen fast unweigerlich eintritt. Ihr Konfirmanden wisst das auch. Wenn die Klassenarbeiten zurückgegeben werden, dann vergleicht man sich untereinander. Und dann ist man schnell dabei zu sagen, das ist eigentlich ungerecht, dass er oder sie eine bessere Zensur bekommen hat. Ist Ihr Aufsatz wirklich besser als meiner? Wer sich vergleicht, fühlt sich schnell benachteiligt. Und das ist der Stoff, aus dem Konflikte gemacht sind. Und gerade wenn man eng miteinander verbunden ist, täglich miteinander zu tun hat, erhöhen sich die Reibungsflächen. Wenn die beste Freundin eine bessere Note bekommt, dann ärgert einen das vielleicht besonders. Manchmal reichen Kleinigkeiten, um sich übereinander aufzuregen. Oder Schlimmeres. Die Familie Jesu, von der wir in der Lesung gehört haben, meint es gut mit ihm. Sie sorgt sich um ihn, sie fühlt sich verantwortlich, wie das in Familien sein soll. Mutter, Brüder und Schwestern sind extra angereist, es ist ihnen ernst. So geht das nicht weiter. Jesu Auftritte sind in ihren Augen für die Familie peinlich. Ein Zimmermannssohn, der sich mit gelehrten Religionsvertretern anlegt. Der spielt sich auf, als wäre er ein Rabbi, als kennte er Gottes Willen besonders gut. Nein, das geht nicht so weiter. Das können wir nicht so laufen lassen. Wir müssen Jesus nach Hause holen. Zurück in den Schoß der Familie. Dort gehört er hin. Wir müssen ihn vor sich selbst bewahren. Manche halten ihn, so war das damals, für von Geistern besessen. Wir würden heute vielleicht sagen, der ist größenwahnsinnig, der ist verrückt, der ist durchgedreht. Wenn wir uns etwas vornehmer ausdrücken, würden wir sagen, ist er nicht doch psychisch auffällig geworden? Die Familie ist ein guter Ort, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Das ist gar keine Frage. In der Familie soll man nicht wegsehen, wenn mit einem Familienglied irgendetwas nicht stimmt. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das wir eben gehört haben, ist aber ein Beispiel dafür, dass aus Liebe erwachsene Verantwortung nicht auf die Familie begrenzt ist, ja nicht einmal sein darf. Manchmal ist es nötig, über die Grenzen von natürlicher Zusammengehörigkeit hinweg schlicht eine Tat der Liebe auszuführen. Und es geht dann nicht um eine lange theoretische Überlegung, wer dann eventuell mein Nächster sein könnte. Der Schriftgelehrte, der Jesus fragt, der möchte ihn in eine solche Theoriedebatte verstricken. Der Anlass für Liebeshandeln fällt einem gewissermaßen vor die Füße. Ein Gottesdienst ist nicht der Ort, um Politik zu treiben. Aber ich habe mich manchmal in der Vergangenheit gefragt, ob vielleicht Bundeskanzlerin Merkel an jenen Septembertagen, als sie die Grenzen öffnete, ob es ihr so ähnlich ging, dass sie sagt, hier fällt mir ein Problem vor die Füße. Ich weiß keine andere Lösung. Wir können nur barmherzig sein. Ich weiß es nicht, ob die Deutung stimmt. Bei den Priester und Leviten auf jeden Fall hat die Tatsache, dass sie aus demselben Volk stammten wie der Hilfsbedürftige, also gewissermaßen blutsverwandt mit ihm waren, diese Tatsache hat bei Priester und Leviten nicht ausgereicht, um Liebe und Fürsorge freizusetzen. Und bei dem Samariter hat die Tatsache, dass er mit dem Hilfsbedürftigen nicht verwandt war, eigentlich nicht verantwortlich war. Er hat diese Tatsache übersprungen und hat sich zur Liebe bewegen lassen. Die Mission, die Jesus verkörpert, geht über die Begrenztheit der Familie, geht über die Begrenztheit seines Volkes geht auch über die Begrenztheit rechtlicher Ordnungen hinaus. Der Horizont, den er aufreißt, reicht über den Ruf einer wohlanständigen Familie, über traditionelle Bürgerlichkeit hinaus. Die Verbundenheit und Zusammengehörigkeit, die sich aus der von ihm verkündigten Wahrheit ergibt, hat ihr Kennzeichen nicht in DNA-Übereinstimmung, gleiche Hautfarbe, gleichem Blut, auch nicht in nationaler Zugehörigkeit oder Verbundenheit aus Tradition. Aber welches sind denn die Kennzeichen dieser wahrhaften Zusammengehörigkeit, dieser allertiefsten Zusammengehörigkeit? Der Text nennt erstaunlicherweise nur ganz knapp zwei Kennzeichen, und die sind sogar noch eher formal. Die gehören zusammen, so sagt er, die um ihn herum sitzen, die auf ihn hören, denen seine Worte wichtig sind, die sich durch seine Worte anrühren lassen. Und die nennt er provokativ seine Familie. Das sind meine Mutter, meine Brüder. Und das zweite Kennzeichen? Wer den Willen Gottes tut. Dabei wird gar nicht genau gesagt, was das eigentlich ist. Aber es gibt Situationen, in denen fällt einem ein Hilfsbedürftiger vor die Füße und dann weiß man, jetzt ist die Situation, in der ich Gottes Willen tun soll. Das heißt also nicht Blutsbande, nicht gemeinsame Sprache und Kultur sind Grundlage einer letzten Zusammengehörigkeit, sondern auf die Wahrheit hören, sich im Gewissen ansprechen lassen und dann handeln. Auf die Wahrheit hören, für sie offen sein und sie tun. Das sind die Kennzeichen der Verbundenheit der Familie Gottes, Kinder Gottes, derer, die zu Gott aber lieber Vater. Jesus weist in unserer Geschichte demgegenüber seine genetische Familie zurück. Ziemlich brüsk sogar. Wenn man das hört, vielleicht nicht auf jeden Fall ein ungutes Gefühl. So geht man doch nicht mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Aber man missverstehe diese Geschichte nicht. Nicht jeder, der seine Familie links liegen lässt, geringschätzt, tust deshalb schon damit Gottes Willen. Gottes Willen auszuüben hat innerhalb der Familie, gegenüber dem Ehepartner, den Eltern, den Kindern, ein naheliegendes und reiches Betätigungsfeld. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das gilt nicht nur in der Ferne, bei publikumswirksamen Charity-Aktionen, das beginnt im nächsten Umfeld. Dort ist anzufangen. Was wäre von einer fernsten Liebe zu halten, die die Allernächsten übersieht? Natürlich, die Familie ist in der Regel der naheliegende Ort konkreter Nächstenliebe. Dort fängt es an. Aber, und so verstehe ich die Pointe dieser Geschichte. Die Taten der Liebe sind nicht auf die Familie zu beschränken, nicht zu begrenzen auf die Menschen, die uns vertrauen. Wir dürfen uns nicht in der Familie abkapseln, im Kreise derer, die wir kennen, im Raum der Gewohnheiten, die uns so lieb sind. Nur meine Familie, der Rest ist mir egal, das ist falsch. Und das gilt auf allen Ebenen. Nur unsere Gemeinde hier in der Stadtkirche, nur Celle, nur Deutschland, Amerika zuerst. Wenn es solche abkapselnden Heimholungstendenzen, solche sich abkapselnden Beschränkungstendenzen gibt, dann ist eine brüske Abweisung schon mal angebracht. Es gibt eine Tendenz, auch unter uns, eine Neigung zur Einschränkung, zur Abschottung, die nicht Gottes Willen entspricht. Gottes Liebe ist weitherzig, hat einen weiten Horizont. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, heißt es in der Bibel. Es ist ein Kennzeichen der Liebe Gottes, dass sie keine Grenzen kennt. Und wie kommt es zu dieser Weite, zu dieser grenzenüberschreitenden Liebe auch bei uns? Das liegt weniger in unseren Genen. Das entspringt, kann entspringen, aus dem Hören. Solche Liebe, die Grenzen überschreitet, kann sich einüben im konkreten Tun. Es gibt genug Gelegenheiten dafür. Und sie wird erfahren, wenn wir um den Abendmahlstisch versammelt sind und ohne Unterschiede nebeneinander stehen und uns alle gleichermaßen ganz als Empfangende verstehen, die Hände öffnen und empfangen. Und das lässt sich hier im Gottesdienst und im Alltag gleichermaßen einüben. Natürlich, unser Vermögen, für andere Menschen da zu sein und Liebe zu praktizieren, ist begrenzt. Wir sind endliche Wesen. Niemand kann allen Menschen helfen, alle Menschen lieben. Aber die Liebe Gottes ist unbegrenzt. Sie zeigt uns die Orte und die Gelegenheiten, an denen wir für diese Liebe durchlässig werden sollen. Und dann wäre es nicht gut, wenn wir theoretisch fragen, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Wem muss ich denn? Wer sich in seinem Gewissen ansprechen lässt, spürt das. Christus spricht, was ihr getan habt, einen dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.